freue mich, um hier zu sein heute Morgen und mit euch ein paar Gedanken zu teilen, wo ich glaube, dass sie nicht nur für euch jetzt hier als Gemeinde von Bedeutung sind, sondern ganz allgemein für uns von Bedeutung sind. Und ich habe da vorne so zwei Anschauungsobjekte. Also nicht, dass ihr den Eindruck habt, es lange mir nicht, nur ein Glas Wasser anzusauen. Nein, aber es ist so, wenn ich das als Bild brauchen darf, um ein Glas Wasser zu trinken, braucht es ein Wasserglas. Oder? Sind ihr mit mir einig? Ganz einfach. Das heisst, wenn ich Wasser möchte trinken, normalerweise, natürlich werdet ihr jetzt entgegnen, man kann auch direkt ab dem Hahn trinken oder ich kann zum Brunnen ausschlürfen oder zu einem Bach aus. Es geht alles, oder? Aber es ist eigentlich nicht die Idee, sondern die Idee ist, wenn wir Wasser trinken, dann nehmen wir ein Gefäß, ein Glas und trinken daraus. Was es auf sich hat, könnt ihr ein Stück weit schon erahnen. Die ganz einfache Feststellung, die ist so im Raum, aber trotzdem ist es so, dass wir in gewissen Situationen das tatsächlich vergessen. Dass wir uns dann entweder nur noch ums Glas kümmern und das Wasser dabei vergessen. Und das tut ja meinen Durst nicht stillen, oder? Und auf der anderen Seite kann es sein, dass ich mich nur noch ums Wasser trinke und es zerrinnt mir zwischen den Fingern, weil ich es nie nicht irgendwo fassen kann. Das heisst, es hat beides hat seine Bedeutung. Es gibt so gewisse Gesetzmäßigkeiten. Das heisst, das Glas Wasser ohne Wasserglas kann ich nicht in die Hand nehmen. Geht schlicht einfach nicht. Anhand von meiner Titelfolie da seht ihr aber schon, in welchem Kontext dass ich denn da das Bild möchte gesehen haben, jetzt auch mit dem Wasser und dem Glas. Wir möchten uns heute so entlang von der Bibel ein paar Gedanken machen, eben zu dieser Situation, zum Leitungsverständnis in einer christlichen Gemeinde. Bei christlichen Gemeinden ist es so, dass wir ganz viel so einen Zielkonflikt haben. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Situation, dass wir sehen, dass eine Gemeinde ältesten geleitet ist und auf der anderen Seite haben wir einen basisdemokratischen Anspruch. Alle Gemeinden, die im Verband von FEG Schweiz zusammengeschlossen sind, sind ältesten geleitete Gemeinden. Das heisst, man hat ein Gremium von Ältesten, das Verantwortung zeichnet für die Gemeinde vor Ort. Es ist aber so, dass eben in unserer Tradition, die am Gemeindearbeit waren, die haben das schon mal gehört von mir, in der Tradition der Schweizer, ganz stark verwurzelt ist, dass wir Demokratie als etwas ganz Wichtiges erachten. Und darum sehen wir da dann eben das basisdemokratische Verständnis. Interessant ist, dass wir ja in dem kulturellen Kontext, wo wir sind, die Bibel auch immer so gefärbt lesen. Das heisst, wir Westeuropäer, wir lesen die Bibel, wie sie ein Westeuropäer liest. Ein Osteuropäer, der liest sie anders, weil er in einer anderen Kultur aufgewachsen ist. Und das gibt nachher so die Interpretationsunterschiede, die da sind. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir als Schweizer diesbezüglich halt eben das ganz stark immer auf dem Hintergrund von unserem Demokratieverständnis lesen und interpretieren, dann nachher ist da eine Feststellung, wo ja, einfach einmal muss gemacht werden, wo ich aber glaube, dass die gar nicht so stark bestritten wird. Und es ist auch nicht einfach so per se schlecht. Also nicht, dass ihr jetzt den Eindruck habt, ich rede da jetzt gegen basisdemokratische Entscheidungen oder Geschichten, sondern ich sage, es gibt einen Zielkonflikt. Weil Situationen entstehen, wo man manchmal den Eindruck hat, das müsste doch jetzt von der Basis her gefördert und getrieben und entschieden werden. Und umgekehrt haben wir aber eine Leitung, die sagt, nein, wir wollen das als Leitung gesetzt sehen. Darum einfach so jetzt auch die Ausführungen von heute Morgen. Zuerst aber möchte ich auf einen anderen Punkt nochmal unsere Aufmerksamkeit lenken. Es ist so, dass wir festhalten, dass sich die Gemeinde letztlich immer um Jesus Christus versammelt. Wir treffen uns da nicht wegen der guten Musik oder wegen der bequemen Sessel oder wegen der angenehmen Temperatur, sondern wir treffen uns da, weil wir uns um Jesus Christus versammeln. Was bedeutet das, wenn wir uns wegen Jesus hier versammeln tun? Auf das möchte ich gerade eingehen. Zuerst würde ich aber sagen, was bedeutet es nicht? Es ist so, dass viel geschickter ist, wenn man zuerst sagt, was nicht ist und nachher was ist, weil das, was am Schluss gesagt wird, das bleibt ja auch eher im Hirn verhaften, oder? Also was gemeint nicht ist, definitiv nicht, es ist kein Ort, wo meine persönlichen Präferenzen abgeholt werden. Wir könnten jetzt wahrscheinlich da rein eben eine Umfrage machen über Temperatur, gerade jetzt im Moment da im Raum rein. Und wir kämen ganz einen Haufen unterschiedliche Antworten. Über den einen ist es zu heiß, der anderen ist es zu kalt, für die dritte ist es gerade richtig. Ja gut, ein halbes Grad wärmer, möchte es noch leiden und so. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo persönliche Präferenzen abgeholt werden. Einfach nicht. Es geht nicht um dich, sondern es geht um uns. Und das ist ein Unterschied. Gemeinde ist kein Ort von bezahlten Dienstleistungen. Also das Verrückteste, was ich schon gehört habe, ist, dass Leute gesagt haben, wir haben das Recht auf eine anständige Predigt, wir zahlen schließlich auch dafür. Gemeinde ist kein Ort von bezahlten Dienstleistungen. Wir haben keine Gangos da. Auch wenn ihr Pastoren habt, die hier angestellt sind, sind sie nicht eure Dienstboten, die euch liefern müssen, was ihr bestellt. Die Verantwortung, die sie haben, ist ganz an einem anderen Ort gelagert. Und Gemeinde ist keine Arena, wo es Zuschauer gibt und ein paar Akteure, die sich da irgendwo abstrabbeln. Das heisst, auch wenn ich jetzt da vorne stehe, dann ist es natürlich möglich, dass ihr jetzt schon könnt sagen, so ein Blast, der rauslässt, oder? Oder ihr könnt sagen, okay, ja, ich bin ja ein Teil von dieser Gemeinde, also betrifft mich das, was gesagt wird, ja auch ganz urtümlich. Und darum ist die Gemeinde keine Arena, wo es Zuschauer gibt und Akteure. Entweder bist du mit dabei, und dann bist du mit dabei. Oder dann bist du nicht mit dabei. Und dann bist du nicht mit dabei. So einfach ist es. Ich freue mich, weil der Umstand, dass ihr da seid, zeigt ja, dass ihr mit dabei seid. Also, dass das auch klar gesagt ist. Was ist das Ziel und der Auftrag der Gemeinde? Ich habe gesagt, ich komme dann eben im zweiten Teil jetzt da dazu. Ziel und Auftrag der Gemeinde möchte ich an drei verschiedenen Punkten festmachen. Der erste Punkt ist der, dass es darum geht, dass wir Gott loben und ehren. Vergessen wir das nicht. Vergessen wir das nie. Das Ziel, das Gott gesetzt hat für die Gemeinde, ist, dass wir ihn loben und ehren. Der Paulus schließt seinen Brief an die Römer, das ist ja ein Brief, der unheimlich viele wertvolle Wahrheiten enthält, oder? Und ganz am Schluss jetzt kommt der Paulus dazu und sagt, dem allein weisen Gott, den wir durch Jesus Christus kennen, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Da gibt es nichts mehr dazu beizufügen, oder? Sagt der Paulus. Das heisst, wir sind herausgefordert, als Gemeinde ein Ort vom Lob und von der Ehre Gottes zu sein. Das ist etwas, was uns stark umtreiben muss. Wir sagen, wir setzen alles daran, dass wir als Gemeinde, nicht nur als Individuum, sondern als Gemeinde können ein Ort sein, wo Gott gelobt wird und wo Gott geehrt wird. Und was das nachher alles beinhaltet, da könnten wir eine ganze Serie von Predigten machen, oder? Ich will es bei dem belassen und einfach sagen, es ist ein Ort, wo Gott soll Lob bekommen und wo ihm Ehre erwiesen wird. Wir kennen das ja dann von der Offenbarung her. Das ist, wenn ihr so wollt, sind wir jetzt im Trainingslager, oder? In der Ewigkeit werden wir das mal permanent tun. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Also vor 200 Jahren hat man ja noch andere Lieder gesungen, wie wir heute singen. Und alle werden irgendwo abgeholt werden. Übersteigt mein Denken. Aber wir können jetzt trainieren, dass wir sagen können, wir möchten Gott loben und ehren. Die zweite Aufgabe, die besteht darin, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Und zwar auch wieder du als Einzelperson, aber auch wir als Gemeinde, als Ganzes, haben die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Ihr kennt die ganzen Haufen Stellen, denke ich mir, dazu. Wichtig ist, dass wir bezeugen, was Jesus für uns zu tun hat und was er in und durch uns bewirkt hat. In Apostelgeschichte 1,8, denn einerseits Auftrag und andererseits auch Ermutigung, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde, auch in Rinnek, in Tal, in wo du auch immer herkommst. Aber da als Gemeinde sind ihr in Rinnek und da habt ihr einen Auftrag, als Gemeinde das Evangelium zu verkündigen. Und die dritte Aufgabe, die eine Gemeinde hat, ist, dass wir sollen wachsen im Glauben. Also die Gemeinde muss ein Ort sein, wo ich die Möglichkeit habe, im Glauben zu wachsen. Und zwar, jedes von euch muss können im Glauben wachsen. Und entgegen dem, was wir bei unserem menschlichen Körper oder vielleicht auch bei einer Pflanze sehen, dass irgendwann, sagt man mal, jetzt ist so die Reife da, jetzt wächst man nicht mehr weiter, oder? Ich bin schon im Alter, wo man immer wieder schrumpft. Aber einfach, es ist so, dass im Glauben das nie aufhört. Auch wenn der Friedhelm, ich jetzt erwähne, 80 ist, ist er noch nicht fertig in seinem Glaubenswachstum. Ist das nicht ermutigend? Wenn man kann sagen, hey ja, und ich habe die Möglichkeit, immer noch dazu zu lernen. Ich kann immer noch näher ans Herz von Jesus heranwachsen. Ich bin noch nicht am Ziel. Und als Gemeinde habt ihr die Aufgabe, dass ihr einander darin auch bestärken könnt, dass ihr euch unterstützt und dass das gefördert wird. Es muss erkennbar sein, dass Menschen vom Punkt A zum Punkt B gelangen, in ihrem Prozess im Christsein zu wachsen. Auch da steht Epheser 4, Vers 13, wo steht, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Wir sollen wachsen, wir sollen eben heranreifen, wir sollen Fülle widerspiegeln als Gemeinde und als Einzelpersonen. Das sind die drei Punkte, warum sind wir überhaupt Gemeinde da? Manchmal vergessen wir das oder geht das wie verloren. Was ist denn eigentlich der Sinn und der Zweck und das Ziel? Und wie ich schon gesagt habe, eben nicht meine eigenen Bedürfnisse abzuholen, sondern die drei Punkte. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen, was ist dein Teil, den du dazu beitragst, innerhalb von diesen drei Punkten? Menschen, Gemeinde, in dem einfach auch erstrahlen zu lassen. Ich habe es schon gesagt, Jesus Christus ist das Haupt und das Zentrum der Gemeinde. Und wegen ihm versammelt sich die Gemeinde. Und sonst wegen nichts anderem. Es geht um ihn. Gott ehren und loben, das Evangelium verkünden, ich sage es nochmal, im Glauben wachsen, in der Beziehung zu ihm wachsen, das sind Kernaufträge von der Gemeinde. Und die Feststellung und die Folgerung daraus, die lässt uns dann eben auch die Leitungs- und Handlungsweise definieren. Wenn das der Auftrag ist, dann nachher müssen wir uns an dem ausrichten und müssen entlang von dem nachher vorwärts gehen. Das gibt die Richtung vor. Wo bewegen wir uns hin als Gemeinde? Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist eine Aussage, die ich einfach so setze. Und zwar eben, die Gemeinde wird geleitet. Auch wenn wir immer wieder versuchen, so Hierarchien möglichst abzuschaffen, das ist etwas, was ganz modern ist, auch so im Management, oder, wo man sagt, wir wollen flache Hierarchien haben, oder, damit möglichst die Verantwortung gut verteilt ist. Bin mir nicht so sicher, ob wir mit dem dann wirklich ans Ziel kommen. Es wird so sein, dass am Schluss immer trotzdem eine Leitungsstruktur besteht. Immer. Ihr könnt sagen, als Hauskreis oder Kleingruppe, wie auch immer, ihr dem sagt, ja, wir haben keinen Leiter. Irgendjemand wird es sein. Weil irgendjemand wird am Schluss vom Abend sagen, und wann treffen wir uns das nächste Mal? Irgendjemand wird sagen, hey, halb acht, gell, bei uns. Das ist Leitung. Und darum wird es nicht gehen. Ohne Leitung funktioniert es nicht. Aber es ist so, dass man kann sagen, die beiden Leitungsverständnisse, die ich am Anfang aufgezeigt habe mit dem Zielkonflikt, die können auch miteinander verschmelzen. Ich zeige euch das an einer Situation aus der Apostelgeschichte. Die ist ganz bekannt, wird ganz viel auch in Situationen, wo genau der Zielkonflikt eben besteht, beizogen. Weil man mit dem möchte dann auch können begründen, warum das die eigene Sichtweise die richtige Sichtweise ist. Und zwar ist das die Begebenheit aus der Apostelgeschichte 6. Ihr kennt die mit Bestimmtheit. Ich erzähle einen Teil und lese einen Teil vor. In der Apostelgeschichte 6, da ist es so, dass die Gemeinde, die erste Gemeinde, die wächst. Und zwar wächst sie schnell. Halleluja, würde man da sagen, oder? Also, es ist mega cool. Die Gemeinde wächst und sie wächst schnell. Jetzt gibt es Spannungen zwischen den hebräisch und den griechisch redenden Juden. Und zwar ist es so, dass die griechisch sprechenden Witwen, die werden offenbar bei der Versorgung von Nahrungsmitteln werden die schlechter behandelt wie die hebräisch Sprechenden. Man könnte sagen, das sind so die Leute, die von außerhalb kommen, die werden schlechter versorgt, wie die Leute, die hier zu Rhinek wohnen, oder? Und jetzt hat das einen Aufruhr gegeben. Interessant ist die Reaktion jetzt, oder? Das heisst, man geht zu den Aposteln und sagt, hey, es ist nicht richtig, dass die griechisch redenden Witwen weniger gut versorgt werden wie die hebräisch redenden. Jetzt könnte ja der Apostel sagen, halt, lass uns das mal untersuchen. Wir machen mal eine Statistik, erheben das mal, erheben das nachher auswerten und dann nachher können wir das mit Fakten belegen, wie das dann wirklich aussieht. Oder die Apostel könnten sagen, ja, da habt ihr eine falsche Wahrnehmung. Also aus unserer Optik stimmt das überhaupt nicht. Wir sehen das gar nicht so. Oder die Apostel könnten sagen, ihr seid die ewig Denkenden, habt ja nichts anderes zu tun. Wir lesen von all dem nichts. Es wird ein Missstand aufgezeigt und offenbar wird der einfach auch als Missstand so mitgenommen. Die Mangelsituation, die wird nicht in Frage gestellt. Die Apostel haben die Größe, um zu sagen, ja, Offenbar, da ist etwas nicht gut. Und jetzt wird es spannend, was dann weiter passiert. Im Vers 2 steht dann: Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Und dann erklärt sie sich. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, und dann kommen die verschiedenen Namen von den 7 Männern, die da eben dann auch bestellt worden sind für das Amt als Diakon. Und dann diese 7 Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Und die Auswirkung, wo das Ganze nachher hatte, steht im Vers 7, gemeint ist gewachsen. Gerade nochmal einen Booster gegeben, die Situation. Gemeint ist gewachsen. Vielleicht bist du an der Formulierung von der Titelfolie hängen geblieben, wo ich hier eingeblendet hatte, ob da nicht ein Fehler vorliegt. Nein, die Frage ist nämlich tatsächlich nicht, wer das Gemeinde leitet, sondern wie das sie geleitet wird. Ich behaupte, dass wer sie leitet, eigentlich in der Bibel immer durchgängig klar dargelegt wird. Es geht um Strategie und Tempo. Ihr seht hier in diesem Bild oder Sportler, die am Rudern sind. Und das Spannende ist, das ist so ein komme ich schon ins Schleudern, ich bin kein Ruderer, vielleicht hat es ja Leute, die da irgendwo besser Bescheid wissen. Es sind auf jeden Fall 8 Männer, die sich da in die Riemen legen. Und der 9. ist der, der da sitzt und in die Richtung schaut, wo man fährt. Die anderen sind nämlich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Der 9. der weiss, was durchgeht, der gibt den Takt an und der sagt auch, wie schnell dass man rudert, oder? Der bestimmt das Tempo. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, das ist der bequeme Job, oder? Ich glaube nicht. Also, es ist tatsächlich auch sehr anstrengend, das zu tun. Jetzt, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Thema, im Vers 2, in dem Text in der Apostelgeschichte 6, lesen wir, dass die Leitung einen strategischen Entscheid gefällt hat. Der strategische Entscheid ist, es ist nicht richtig, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Auch da wieder spannend, wenn man das liest, oder? Dann heisst es nicht, ja, es hat irgendwo Gesprächsrunden gegeben, wo man miteinander jetzt über das debattiert hat, wie das die Aufgaben sollen verteilt werden oder was jetzt da soll richtig sein oder was nicht, sondern die Leitung, die Apostel, haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben die Verantwortung übernommen und haben gesagt, okay, es ist nicht gut, wenn wir Lebensmittel verteilen, wir sind verantwortlich zum Botschaft verkünden, die Lebensmittelverteilung soll passieren durch andere Leute. Also bei dem Entscheid, dass man Diakon einsetzt, hat die Gemeinde keine Mitsprache gehabt. Keine Basisdemokratie. Das ist so gesetzt worden von der Leitung. Aber bei der operativen Umsetzung nachher, sehr wohl, haben die Ältesten oder der Apostel eben gesagt, sucht 7 Männer aus eurer Mitte. Sie haben Kriterien bekannt gegeben und haben gesagt, okay. Und dann, wenn ihr die 7 Männer habt, dann nachher möchten wir sie für das Amt einsetzen. Das heisst, die Hierarchie, die wird bestätigt mit dem Vers 6 nachher, wo wir lesen, dass die Ältesten den Diakon die Hände aufgelegt haben und für sie gebetet haben. Das war ein Zeichen von «Wir haben Funktion» oder halt eben auch den Status, wo wir bevollmächtigt sind, für euch zu beten, euch die Hände aufzulegen und euch so in Dienst einzusetzen. Das heisst, die Apostel bestimmen die Strategie. Es sind Diakone einzusetzen. Wir halten uns für das Verkünden der Botschaft frei. Und sie bestimmen auch das Tempo oder den Zeitpunkt. Sie haben der Gemeinde nicht gesagt, wir werden uns irgendwo jetzt Gedanken machen und das Ziel ist, dass wir in 3/4 Jahr dann Diakone einsetzen können. Nein, sie haben gesagt, jetzt passiert das. Der Zeitpunkt, wenn das soll umgesetzt werden, ist ebenfalls von der Leitung bestimmt worden. Und wisst ihr, was für mich jetzt aber da ist, wo ich absolut genial finde? Wir haben eine Situation von Unfrieden, wir haben eine Situation, wo Unzufriedenheit herrscht. Und jetzt entsteht ein harmonischer Prozess aus dem heraus. Alle haben sich irgendwo am richtigen Ort mit eingebunden gesehen. Ein harmonischer Prozess und letztendlich wird das Problem gelöst. Das heisst, da ist Weisheit, die von Gott kommt. Eine schwierige Situation, die man irgendwo angehen muss, ist auf der ersten Etappe nicht so gesetzt, dass man einfach ablehnt und in die Verteidigung geht. Ist in der zweiten Etappe so gesetzt, dass klare Entscheidungen getroffen werden. In der dritten Etappe wird nachher auch möglich, dass die Gemeinde partizipieren kann. Und in der letzten Phase werden die Diakone eingesetzt durch die Leitung. Wie ich schon gesagt habe, sehen wir, dass daraus Segensreiches entstanden ist, weil die Gemeinde gewachsen ist. Leitung steht im Dienst der Gemeinde. Da ist jetzt vielleicht eher ein Teil an Leiter unter euch. Leitung steht im Dienst der Gemeinde. Das heisst, Leitung muss der Gemeinde dienen. Das bezieht sich auf die Struktur der Gemeinde und die Personen in der Gemeinde. Zuerst aber ein Wort von Paulus an Timotheus, weil ich das ganz wichtig finde. Wir haben oftmals so mit Schwierigkeit und ja, vielleicht manchmal fast so ein bisschen eine schwere, behaftete Blickrichtung diesbezüglich. Und der Paulus sagt dem Timotheus, hey, das ist im Fall eine schöne Aufgabe. Das ist im Fall eine schöne Aufgabe. Und vielleicht, wenn du dir am Überlegen bist, ob du eine Aufgabe in der Leitung übernehmen sollst, dann möchte ich dir sagen, wie der Paulus das gesagt hat, das ist im Fall eine schöne Aufgabe. Es ermutigt und stimmt. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Wir sollten darum nicht immer so von der Last vom Dienst und vom Amt reden, sondern wir sollten sagen, ja genau, es ist tatsächlich eine schöne Aufgabe. Warum ist es eine schöne Aufgabe? Das kann ich ja jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ich war lang genug eben Leiter in der Gemeinde. Leiter erfahren die Herausforderungen, wo sie drinstehen, ganz klar, erfahren sie die Fürsorge vom Vater. Hautnäher. In Situationen, wo man jedoch hat, wir sehen keinen Ausweg mehr, keine Lösung, kein Ansatz. Dort erfahren wir den Vater als den Fürsorger. Wir erleben die Barmherzigkeit vom Sohn immer wieder neu, weil auch das ist im Raum. Das persönliche Versagen von Leiter ist genau gleich da wie bei allen anderen auch. Das heisst, um nachher wieder zu leiten, brauchen wir die Barmherzigkeit von Jesus. Und wir erfahren das Handeln vom Heiligen Geist. In Situationen, wo wir merken, hey, da haben wir nichts dazu tun können. Es ist einfach passiert, weil der Geist Gottes da war. Was dürfen wir also als Gemeinde von Ältesten erwarten? Wir dürfen erwarten, dass sie mit Hingabe leiten tun. Der Petrus formuliert das in seinem ersten Brief im Kapitel 5, Vers 2 mit dem Wort «versorgt die Gemeinde gut». Das ist die Aufgabe von Ältesten. Versorgt die Gemeinde gut. Das bedeutet, dass sie sich für die Gemeinde eben vorbildlich einsetzen sollen und mit Hingabe. Setzt das die Latte mit dem, was wir schon kennen, den Anforderungen aus Timotheus, 1. Timotheus 3, 1-7 oder aus dem Titus 1-5-9, nicht einfach ziemlich hoch? Auch da ist meine Antwort nein. Was dürfen wir als Gemeinde von Ältesten erwarten? Was dürfen wir als Gemeinde von Ältesten erwarten? Gemäß 1. Petrus dürfen wir von den Ältesten Hingabe erwarten. Nicht Perfektion. Hingabe. Das ist ein Unterschied. Wenn wir Perfektion erwarten, dann nachher werden wir niemanden finden. Dann kann niemand das Amt ausüben. Wenn man Hingabe erwartet, dann sehr wohl. Das heisst, das Kriterium soll sein, dass Menschen hingegeben sind. Hingabe ist der passende Maßstab und Hingabe ist nur möglich, wenn ich die Gemeinde liebe. Ohne Liebe für die Gemeinde kann ich mich nicht hingeben. Und dass das auch richtig verstanden wird, Hingabe ist nicht Selbstverzehrung. Hingabe heisst, ich bin mit Hut und Haar, bin ich bereit, um die Gemeinde immer wieder von Neuem eben zu lieben und mit ihr vorwärts zu gehen, mich einzusetzen und zu engagieren. Und liebe Freunde, da dabei werden wir immer wieder stolpern, auf die Schnorre fallen. Das gehört dazu. Aber es ist nicht schlimm, weil man nicht Perfektion erwartet, sondern Hingabe erwartet. Versteht ihr den Unterschied? An diesem Maßstab sollen sich die Ältesten selber auch in der Reflexion prüfen. Und man sich immer wieder muss fragen, liebe ich die Gemeinde noch so, dass sie Hingabe ermöglicht, oder liebe ich sie nicht mehr so? Und wenn ich die Liebe habe für die Gemeinde, dann bin ich auch befähigt dazu, das Amt als Älteste auszuführen. Jetzt ist es so, dass man sagen könnte, okay, man könnte jetzt da hören, meine Zeit ist glaube ich eigentlich auch schon rum. Aber ich muss noch einen nächsten Punkt anhängen. Weil nicht nur die Ältesten, nicht nur die Leitung ist gefordert, sondern auch ihr als Gemeinde sind gefordert. Ganz stark gefordert. Hebräer 13, Vers 17, da steht es, dass ihr nicht schwer machen sollt. Manchmal ist das ganz schwierig, oder? Dass man es nicht schwer macht. Wir wissen ja nicht so genau, wer das den Hebräerbrief geschrieben hat. Es gibt einige, die es gerne an Paulus zuschreiben, aber mit Bestimmtheit kann man das nicht sagen. Was ich spannend finde, ist, dass ich in diesem Text nach der Aufforderung, man soll es den Ältesten nicht schwer machen, noch so ein Satz hinten nachkommt. Und an dem bin ich hängen geblieben. Und der Satz hinten an steht im Kapitel 13, Vers 17, das würde euch nur selbst schaden. Und das hätte so, für mich ist da so ein Achtungfinger. Hey, passet auf. Also, wenn wir es der Leitung nicht so eben auch halten, dass sie das mit Freude tun können, dann wird uns das selber schaden. Vielleicht hast du heute Nachmittag mal Zeit, um über das nachzudenken, was kommt dir in den Sinn? Was könnte denn das selber schaden beinhalten? Könnte es sein, dass dann mein Denken ja irgendwo auch destruktiv wird und dass der Ursprung ist von dem, dass ich an dieser Gemeinde auf einmal nichts mehr gut finde? Es ist alles nur noch schwierig, es ist alles nur noch kompliziert, es ist alles nur noch nicht gut und so. Und dann wirst du ja merken, ah, okay, ja, und wem schade ich denn eigentlich mir selber? Weil ich fühle mich ja dann nicht mehr wohl in dieser Gemeinde. Vielleicht kommst du zu einem anderen Schluss, aber es wäre sicher interessant, über das nachzudenken. Also wenn wir vorher vom passenden Maßstab für die Ältesten geredet haben, dass sie sich überlegen müssen, habe ich noch die Hingabe für die Gemeinde, dann wäre der passende Maßstab für euch als Gemeinde der, dass ihr sagt, okay, und ist mein Verhalten, mein Beitragen in der Gemeinde so, dass die Ältesten die Leitung gern mit Freude tun können? Oder ist es eben nicht so? Wir kommen zu der Schlusskurve. Ich habe angefangen mit dem Glas Wasser, oder? Also für das Glas Wasser brauchen wir ein Wasserglas. Und wenn du sonst nichts mitnimmst, aber wenn du heute zum Mittag nachher einen Schluck nimmst oder vielleicht nachher beim gemeinsam einfach noch auch im Gespräch sein, wenn du den nächsten Schluck Wasser nimmst, dann kommt dir das vielleicht wieder in den Sinn. Das Wasser, der Inhalt da im Glas, das ist das Essentielle, oder? Um das geht es letztendlich. Also das Wasser ist der Inhalt und da könnte man sagen, das ist wie Vater, Jesus, Heiliger Geist, der Inhalt, das Essentielle von der Gemeinde. Jesus hat aber eben auch das Gefäß zur Verfügung gestellt. Das heisst, ah, da oben muss ich drücken. He? Wird er nicht mehr. Hast du noch die letzte? Genau. Eben, wir brauchen auch ein Glas. Jesus selber hat die Gemeinde als das richtige Gefäß eingesetzt. Und interessant ist, dass, wenn er die Gemeinde als das richtige Gefäß eingesetzt hat, er nicht gesagt hat, hey, es muss so oder so aussehen. Es könnte auch holzig sein oder aus Ton, was auch immer. Spielt keine Rolle. Die Form von dem Gefäß ist offenbar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es ein Gefäß ist. Entscheidend ist, dass man Wasser einfüllen kann. Entscheidend ist, dass ihr als Gemeinde ein Gefäß seid, wo Wasser eingefüllt werden kann. Weil da nachher euren Durst löscht. Und es geht nicht allein. Ihr braucht einander. Es geht einfach nicht allein. Das Wort Gottes zeigt uns also, dass Leitung ein von Gott eingesetztes Prinzip ist. Ihr könnt da schon anfangen zu studieren im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir sehen immer, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Leitung, Gehorsam und Rechenschaft. Das ist immer gekoppelt aneinander. Das heisst, Verantwortung übernehmen bedeutet auch, rechenschaftspflichtig zu sein. Mit anderen unterwegs zu sein, die Verantwortung übernommen haben, heisst auch, Gehorsam zu leisten. Und dann gibt es so ein Konstrukt, wo irgendwo dann eben, ob jetzt das höher und schmaler ist oder tiefer und flacher, spielt nicht wirklich eine Rolle. Nicht wirklich. Ich kenne nicht jetzt so Konflikt im Detail, oder, wo vielleicht da sind, aber wenn ich jetzt das als Beispiel nehme, oder die Lautstärke von der Musik, hat absolut keine Bedeutung. Absolut keine. Natürlich ist es gut, dass man nicht mit Ohrenschützer da rein sitzen muss, weil es so laut ist. Auf der anderen Seite wäre es aber auch blödsinnig, wenn es so leislich ist, dass man nichts mehr anders hört. Weil wenn die Musik leislich ist, dann singe ich nicht mehr, weil ich Angst habe, ich treffe den Ton nicht, oder? Habt ihr das auch schon gemerkt, die Erfahrung? Und so schlecht kann ich nicht singen, aber hat einfach den Einfluss, oder? Aber die Lautstärke an und für sich oder mit welchem Instrument, dass das letztendlich passiert, hat keine Bedeutung. Bedeutung hat, ob ihr dann, wenn ihr miteinander Lieder singt, ob ihr dann den ersten Auftrag wahrnehmt, den ich gesagt habe für die Gemeinde, dass ihr Gott lobet und ehret. Also schau deine Haltung an, wie dass du vor Gott kommst und ihn lobst und ehrst. Ob du polterst innerlich und sagst, na schon wieder, ah, die machen die Musik, oder? Oder ob du sagst, ich entscheide mich, egal wie der Stil ist, ich entscheide mich, dem Auftrag nachzukommen und ich bin bereit, den Teil, den ich als Glied dieser Gemeinde dazu kann beitragen kann, zu leisten, nämlich, dass ich jetzt mit dabei bin und Gott loben und ehren, weil das ein Auftrag ist, den wir haben als Gemeinde. Verstehen das? So einfach eben das zu verdeutlichen. Nicht das Material und nicht die Form des Gefäßes ist wichtig. Aber dass ihr ein Gefäß habt, ist wichtig. Wenn ihr kein Gefäß habt, verdurstet ihr irgendwann. Und darum möchte ich euch Mut machen, ein Teil zu sein von dieser Gemeinde. Ich nehme ganz, ganz viel gute und mutmachende Sachen wahr bei euch in der Gemeinde. Und darum freue ich mich ja auch da zu sein. Und ich möchte euch ermutigen, einfach dran zu bleiben. Weiter an dem Auftrag dran zu bleiben und euch zu freuen an dem, was ihr habt. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals, dass du diese Gemeinde da siehst. Danke vielmals, dass du die Menschen da rausgerufen hast. Dass du ihren Heiland und Erlöser geworden bist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht da rein sitzt und du merkst, das ist gar noch nicht so. Jesus ist noch nicht mein Heiland und Erlöser. Dann nachher such das Gespräch mit Menschen da rein, dass sie dir zeigen können, wie das die Beziehung zu Jesus aufgebaut werden kann. Und Vater im Himmel, ich danke dir für dein Segnen von dieser Gemeinde in der Vergangenheit und für die Segnen, die auch in der Zukunft wird sein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du einfach Frieden ausgiessest über dieser Gemeinde, Freude ausgiessest und dass sie dürfen neu gestärkt einfach vorwärts gehen. Danke vielmals einfach für dein Dasein. Amen.